Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Die großen, erhitzten Debatten unserer Zeit werden immer lauter, immer aggressiver. Das Theater kann gegensteuern mit Empathie, Humor, Menschlichkeit. Zwei Beispiele dafür schauen wir uns heute an. Der Autor, Musiker, Schauspieler Henry Maximilian Jacobs bringt die Coming-of-Age-Geschichte eines Transmanns an die Berliner Schaubühne. Und im kleinen Theater im Palais, ebenfalls in Berlin, wird ein Roman von Lissy Doron auf die Bühne gebracht. Von einer Autorin, die sich in ihren weltweit erfolgreichen Büchern für die Verständigung zwischen Palästinensern und Israelis einsetzt. Das alles heute bei Rang 1. Paradiesische Zustände, so heißt ein Abend, der nächste Woche Premiere hat an der Berliner Schaubühne. Und paradiesische Zustände, das klingt nach einer Utopie, die wir uns gerade im Moment wohl alle nur wünschen können. Es geht darum, das Glück zu finden, auch wenn es schwer ist. Auf der Bühne steht der Schauspieler, Musiker, Autor Henry Maximilian Jacobs. Er hat aus seinem gleichnamigen Roman ein Theatersolo gemacht und erzählt die Geschichte von Johann und seiner Transition, seinem Weg dahin, auch offiziell Johann sein zu können. Über Transmenschen wird viel geredet, nicht zuletzt in der Politik. Sie stehen im Mittelpunkt eines Kulturkampfes, ohne dass man ihnen selbst allzu viel zuhört. Darüber sprechen wir jetzt mit Henry Maximilian Jacobs. Ganz herzlich willkommen bei Rang 1.
Hallöchen, ich freue mich sehr.
Ich konnte schon mal einen Blick in die Textfassung werfen. Es ist ein stark verdichteter Auszug aus dem Roman. Man könnte vielleicht sagen, die Quintessenz, ergänzt durch viele Songs, die Sie auf der Bühne spielen. Wie ist diese Idee überhaupt entstanden, aus dem Buch ein Stück zu machen?
Die Idee entstand so ein bisschen im Gespräch mit Thomas Ostermeier.
Dem Intendanten der Berliner Schaubühne.
Genau, Intendant und Regisseur. Mhm. Und der meinte irgendwann zu mir, was ich darüber denken würde, wenn wir daraus ein Stück machen. Dann meinte ich natürlich, das halte ich für eine ausgesprochen gute Idee. Und so kam es dann.
Er hat die Einrichtung übernommen, Schaubühnenintendant Thomas Ostermeier. Wie ging das vonstatten? Das ist ja jetzt nicht Regie, oder?
Tja, ich glaube, die Grenzen sind fließend. Also, wir haben sehr viel am Text gearbeitet und daran, wie spricht man den Text und wie transportiert man den sehr direkt. Und das war so ein bisschen die Herangehensweise. Und dann natürlich schon auch, wie soll der Abend insgesamt aussehen?
Wie wird er denn aussehen? Auf der Bühne ist es ja wahrscheinlich ein sehr reduziertes Setting, aber ich habe schon gesehen, es kommt ein Backofen zum Einsatz.
Wo ich bin, ist ein Backofen.
Ah ja.
Stimmt. Ja, ich habe so ein kleines Faible für Backen. Das hat Thomas natürlich auch mitbekommen. Und so hat der Ofen seinen Weg auf die Bühne gefunden.
Aber ansonsten kann man sagen, es ist ein sehr reduziertes Erzählen und Musizieren von Ihnen, was da stattfindet.
Ja, das stimmt. Der Gedanke war es, sehr direkt zu machen, also quasi wie eine Unterhaltung zwischen Freunden. Also ich erzähle meinen Freunden, Freundinnen, die so zufällig bei mir jetzt gerade im Studio der Schaubühne gelandet sind, eine Geschichte und singe und spiele Lieder dazu.
Und wie ist es dann, so einen Abend zu proben, wo Sie ja die ganze Zeit alleine sind? Mhm. Ist es so eine lange Probenphase dann nicht besonders anstrengend, wenn man die ganze Zeit sich auf sich selbst konzentrieren muss?
Doch, es ist tatsächlich unfassbar anstrengend. Man ist die ganze Zeit alleine, man ist auch alleine mit seiner Aufregung und allen Gedanken, die dann noch so den Raum betreten und sich breit machen. Und das ist schon durchaus zehrend. Ich meine, es ist auch toll. Ich bin ein großer Fan der Schaubühne, ich bin ein großer Fan von Thomas. Ich mag ihn sehr gerne und ich arbeite sehr gerne mit ihm. Und das ganze Team, das wir jetzt bei Paradiesische Zustände haben, ist total nett und toll. Also die tragen auf jeden Fall nicht dazu bei, dass alles anstrengend und zehrend ist. Aber klar, ich meine, das Thema an sich ist jetzt auch bisweilen nicht die leichteste Kost. Und abgesehen davon, eineinhalb Stunden auf der Bühne stehen und die Spannung zu halten und das irgendwie für sich selber irgendwie zu tragen und dann aber natürlich auch fürs Publikum, das hat durchaus, das gibt Muskeln, würde ich sagen.
Dann sprechen wir mal über das Thema. Sie haben Ihre eigene Transition schon vor einigen Jahren zusammen mit der Journalistin Christina Wolf in einem Podcast begleiten lassen. Transformer hieß der und wurde 2019 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Daraus ist auch ein Buch entstanden. Und 2023 haben Sie den Roman veröffentlicht, Paradiesische Zustände.
Genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch befreiend gewesen sein muss, mit der Form des Romans zu spielen, eben nicht nur die eigene Geschichte erzählen zu müssen, sondern darüber hinauszugehen. Wie sehr unterscheidet sich denn diese Figur Johann von Ihnen?
Naja, wie Sie schon gesagt haben, also es ist natürlich gut, wenn man sich nicht an die Dramaturgie des eigenen Lebens halten muss, sondern da freier ist und die gestalten kann, zeitlich und auch von Ereignissen und Personen, wie man möchte. Also es gibt Sachen, die ich nicht recherchieren musste, also diese ganze Bürokratie und der ganze Ablauf und diese x-tausend Hürden, die man überwinden muss, da sind wir beide durchgegangen. Johann spielt sehr gerne Tischtennis, da habe ich jetzt nicht so eine große Passion, aber genau, klar, es gibt Parallelen.
Seit 2019 beschäftigen Sie sich also mit dem Thema auch in der Öffentlichkeit. Seitdem hat sich die Debatte um die Rechte und Anerkennung von Transmenschen deutlich verschärft. Mhm. Sie ist ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Wir sehen das gerade besonders deutlich in den USA, wo die Trump-Regierung Transpersonen jetzt offiziell als politisches Feindbild darstellt, als Nihilistic Violent Extremists sogar, wie es einige in der MAGA-Bewegung ja auch gerade das so formulieren wollen. Gerade auch nach der Ermordung des rechten Influencers Charlie Kirk. Wie nehmen Sie diese Entwicklung wahr, auch jetzt vielleicht im Rückblick auf die vergangenen Jahre, wo man ja vielleicht gedacht hat, es wird da eine größere Offenheit in der Gesellschaft spürbar.
Die naive Hoffnung. Ich meine, zum Teil sind die Sachen so abgehoben und so wahnsinnig verdreht, dass ich nur den Kopf schütteln kann. Und naja, im Idealfall würde ich mich drüber lustig machen, aber es ist natürlich alles überhaupt nicht lustig. Und ich glaube, insgesamt bewegt sich die Welt gerade auf, ich weiß nicht mal, ob sie sich zubewegt, auf irgendeine sehr gefährliche und schreckliche Dimension oder ob sie schon drin ist. Also ich meine, diese ganzen Sachen, die da behauptet werden und diese ganzen Kulturkämpfe, die auf dem Rücken von unter anderem Transmenschen ausgetragen werden, ist ja grotesk und nichts daran ist ja einfach wahr. Und ich meine, wenn man mal, wie Sie vorhin in Ihrer Einführung gesagt haben, mit Menschen sprechen würde und tatsächlich, ich will nicht sagen Betroffenen, weil ich bin von nichts betroffen, also Transmenschen zuhören würde oder sie selbst zu Wort kommen lassen würde, würde sich ja das alles relativ schnell entkräften. Aber ich habe das Gefühl, dass es so im Trend ist, wahnsinnig laut irgendwelche Sachen zu schreien, die überhaupt keine Substanz haben, dass alle denken, jemand schreit am lautesten, also hat er wahrscheinlich recht. Ich würde stark davon ausgehen oder wagen zu behaupten, dass 99-100% von Transmenschen einfach in erster Linie ihre Ruhe haben wollen, froh sein wollen, ein entspanntes Leben leben wollen und es ist ihnen nicht vergönnt. Ich meine, man profitiert natürlich als politischer Akteur insofern, als dass man von seinem eigenen Unvermögen ablenkt und das ist immer leicht, sich ein einfaches Opfer zu suchen. Das hat die Geschichte ja relativ häufig bewiesen.
Was glauben Sie, warum werden ausgerechnet Transmenschen jetzt in diesem Maße zu Symbolfiguren gemacht?
Ja, gute Frage. Ich glaube, weil es einfach ist. Ich sage nicht, dass man immer alles verstehen muss. Ich verstehe auch nicht alles. Ich verstehe Rugby gar nicht. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, ist ja gut. Ist doch nett, wenn es Rugby gibt. Muss ich mich ja nicht so äußern. Aber ich glaube, dass viele Menschen vielleicht nicht verstehen, was heißt denn trans sein. Und klar, dann werden so Sachen aufgemacht wie, es werden ja immer die Kinder herangezogen, die Kinder und dann geschehen irgendwie komische Sachen. Das stimmt ja alles gar nicht. Also ich meine, klar, es gibt jetzt das Selbstbestimmungsgesetz noch und ganz oft wird das vermischt mit den ganzen medizinischen Sachen, die stattfinden können. Die beiden Sachen haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Es wird aber alles immer in einen Topf geworfen, so getan, als könne man jetzt, keine Ahnung, als 12-Jähriger zum Arzt gehen und sagen, so sieht's bei mir aus und der Arzt sagt, kein Problem, morgen geht's los. Das entspricht ja alles überhaupt nicht der Wahrheit. Die Welt ist gerade schrecklich, sie ist kompliziert, sie ist unübersichtlich und man wünscht sich einfache Antworten auf wahnsinnig schwierige Fragen. Die gibt's aber nicht. Es gibt keine einfachen Antworten auf die Situation, in der wir alle gerade stecken. Und jetzt kommt aber jemand und sagt, ich sag euch aber, wer schuld ist, dass alles gerade so scheiße ist. Die sind's. Aber anstatt zu sagen, hey, warte mal, das ist doch schon 1000 Mal passiert. Fallen wir doch mal nicht drauf rein. Sind alle, ja richtig, die sind's. Ich verstehe die Welt nicht und ich bin überfordert, was völlig okay ist und völlig nachvollziehbar ist. Ich bin's auch. Aber dann zu sagen, die sind schuld daran, das ist halt einfach eine schreckliche und fatale Lüge, die für manche Menschen sehr schlimme Konsequenzen hat.
Trotz alledem hat Ihr Text auch eine gewisse Leichtigkeit, viel Humor, auch Wut natürlich, aber es ist eben auch eine Reise ins Glück, was ich sehr, sehr schön finde. Ist es das, was vielleicht auch insgesamt fehlt, ein Blick darauf, dass Menschen einfach glücklich sein könnten, einander auch ihr persönliches Lebensglück gönnen sollten?
Wäre das nicht wundervoll?
Das wäre doch schön.
Ja, Humor ist irgendwie so meine Schraube, mit der ich mir die Welt ein bisschen schöner drehe und ein bisschen leichter mache. Und ich finde ganz oft, gerade ist mir auch nicht nach Humor in der Debatte, aber trotzdem, es ist irgendwie so, eine Art Galgenhumor halt auch oft, der so reflexartig bei mir passiert. Genau, und ich glaube, dass schwere Themen, das Thema ist bisweilen schwer, dass es auch nicht schadet, wenn man irgendwie so versucht, auch den Humor in den versteckten Winkeln zu finden und die Sache so leichter zugänglich zu machen auch, ohne dass sie tatsächlich ins Lächerliche gezogen wird. Also die Sachen mit Humor zu erzählen und auch mit einer Leichtigkeit, mit einer Herzlichkeit, aber sich nicht darüber lustig zu machen oder Sachen ins Lächerliche zu ziehen, weil man sie nicht versteht.
Sie haben ja bestimmt auch schon sehr, sehr viele Reaktionen bekommen auf den Podcast, auf das andere Buch, auf den Roman. Ja. Gibt es da dann vielleicht so Perspektiven, wo Sie sagen, da entsteht was Gutes, da merke ich, da gibt es dann doch auch einen Fortschritt und man erreicht die Menschen und es verändert sich vielleicht auch was?
Ich überlege ernst. Also ich habe sehr freundliche Reaktionen bekommen und auch tatsächlich bei dem Podcast war das interessant, dass viele Menschen auch aus Bayern in dem Fall tatsächlich gesagt haben, die irgendwelche älteren Hausfrauen vom Dorf angerufen haben und gesagt haben, ich habe damit überhaupt nichts zu tun und ich habe das auch davor nicht so verstanden, aber irgendwie, verstehe ich es jetzt besser. Danke. Und das war irgendwie schön.
Henry Maximilian Jacobs, ganz herzlichen Dank.
Ja, schön, dass ich da sein durfte.
Paradiesische Zustände hat am kommenden Mittwoch an der Berliner Schaubühne Premiere. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir kommen zu einer Autorin, die Weltliteratur schreibt. Kritisch und mit großer Einfühlung setzt sie sich auseinander mit den Wunden ihres Landes und seinen unlösbar scheinenden Konflikten. Die Bücher der israelischen Schriftstellerin Lissi Doron sind vielfach ausgezeichnet worden. Sie schauen tief hinein in den Alltag der Israelis und der Palästinenser. In ihrem 2023 erschienenen Roman »Nur nicht zu den Löwen« hat sie die reale Lebensgeschichte einer in Tel Aviv lebenden Frau aufgezeichnet. Nun wird es am kleinen Berliner Theater im Palais zu einem Theaterstück adaptiert. Heute ist die Premiere. Lissi Doron ist selbst angereist und mein Kollege Tobias Wenzel hat sie bei der Generalprobe getroffen.
Rivi, eine pensionierte Frau, schaut aus dem geöffneten Fenster ihrer Wohnung in Tel Aviv. In gut 2 Stunden wird gegen ihren Willen das Gebäude für ein Neubauprojekt abgerissen und damit auch ihre Wohnung, in der sie seit ihrer Geburt lebt.
Diese Bulldozer.
Daphna Rosenthal als Rivi in »Nur nicht zu den Löwen« nach dem gleichnamigen Roman von Lissi Doron. Ildiko Bogner hat das Stück für das Theater im Palais Berlin inszeniert. Ein schlichtes Bühnenbild mit Umzugskartons und Koffern. Die sind voll mit Erinnerungen an Rivis Eltern, die vom Holocaust traumatisiert Rivi nur anschweigen, an Rivis unglückliche Liebe und an den Kohlrabi-Lieferanten, der brutal in sie eindrang.
Spricht man von Vergewaltigung, wenn man nicht Nein sagt?
Eigentlich, erzählt Doron, sollte dieser Roman, der vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel 2023 erschienen ist, ein Buch über MeToo werden. Aber seit diesem 7. Oktober würden Sie und Ihre Leser es anders deuten. Die Zerstörung einer Nachbarschaft als Metapher für die Zerstörung Israels. Auch durch die Israelis selbst. Israel sei für Sie nun ein Ort für Fanatiker und Faschisten, sagt Lissi Doron.
I feel that I belong now to nowhere. I lost my country. It's not my country.
Ich fühle mich nun nirgendwo mehr zugehörig. Ich habe mein Land verloren. Ich versuche gerade, eine neue Identität zu finden. Zurzeit lebe ich zwischen Tel Aviv und Berlin. Gestern hatte ich eine Lesung in Stockholm und habe dort gesagt, ich will nach Hause gehen. Ich bin müde. Alle haben gesagt, bist du verrückt? Willst du wirklich zurück nach Tel Aviv? Ich habe geantwortet, nein, mein Zuhause ist jetzt Berlin. Meine eigene Antwort hat mich selbst schockiert.
Bis zum 7. Oktober habe sie beim Schreiben immer an ihre Leser gedacht. Nun schreibe sie nur noch für sich selbst, um zu verstehen. Im Theaterstück begreift Rivi nicht, warum ihr Vater ihr als Kind im Zoo eine Auflage gemacht hat.
Nur nicht zu den Löwen, nein! Nur nicht zu den Löwen, sagt er. Ich verstehe meinen Vater nicht. Was ist denn bitteschön so verkehrt an Löwen? Mein Vater antwortet, ein Löwe ist zu allem fähig.
Und wozu, Lissi Doron, sind Menschen fähig?
Anything.
Zu allem.
Lions equal human beings.
Löwen sind gleich Menschen.
Man darf die Hoffnung nie verlieren,
sagte Rivis Mutter immer. Rivi, die sich als Vertriebene fühlt, weil sie ihre Wohnung verlassen muss, schwankt zwischen Hoffnung und Verzweiflung, wie Lissi Doron, die an den Demonstrationen in Tel Aviv gegen die Netanyahu-Regierung teilnimmt, aber oft von der geringen Teilnehmerzahl enttäuscht ist. Sie erzählt, ihre Tochter habe als Ärztin im Hospiz gearbeitet und die Familienmitglieder der Todkranken hätten ihre Tochter oft gefragt:
Is there any hope?
Gibt es noch Hoffnung? Ja, habe ich ihnen geantwortet, obwohl ich wusste, dass ich lüge, hat mir meine Tochter erzählt. Es gibt einfach Momente, in denen wir Hoffnung brauchen, selbst wenn sie auf einer Lüge beruht. Und jetzt, wenn ich demonstriere, brauche ich diese Hoffnung. Aber tief in mir habe ich viele Zweifel.
I need this hope, but deeply I have a lot of doubts.
Immerhin sei die reale Frau hinter der Figur Rivi, die Doron ihr Leben erzählt hat, danach viel offener und freundlicher gewesen. Sie, Doron, glaube deshalb an die Kraft des Erzählens und der zwischenmenschlichen Kommunikation.
I believe that we should go on by talking to each other.
Das klingt schon wieder ein wenig nach Hoffnung. Hat Lissi Doron, die sich als Friedensaktivistin dafür eingesetzt hat, dass alle Menschen im Nahen Osten ein gutes Leben haben, also vielleicht doch Hoffnung, dass Israelis und Palästinenser in Zukunft friedlich nebeneinander leben?
Ich kann darauf mit Ja antworten. Aber denken Sie daran, dass wir uns im Hospiz befinden.
I can say yes, but you should think that we are in the hospice.
Tobias Wenzel über Nicht, nur nicht zu den Löwen von Lissi Doron. Das Stück hat heute Abend Premiere im Theater im Palais in Berlin. Am 7. Oktober dann, 2 Jahre nach dem Hamas-Anschlag, liest Lissi Doron ebenfalls im Theater im Palais aus ihrem Buch Wir spielen Alltag.
Die geniale Stelle.
Der große Theatermacher, Regisseur und Intendant Klaus Peymann ist im Juli verstorben. In dieser Woche wurde sein Sarg feierlich, wie es die Tradition will, um das Wiener Burgtheater getragen, gestern in Berlin auf dem Dorotheischen Friedhof beigesetzt. Wir hören ihn nochmal, diesen König des Theaters, wie er uns von seinem großen Theatermoment berichtet.
Eine Wunderstelle für mich ist die Stelle im Kaukasischen Kreidekreis, wo die leibliche Mutter, die ihr Kind eigentlich verlassen hat und zurückgelassen hat, und die Magd Grusche, die das Kind angenommen hat und die eigentliche Mutter ist, wenn es den Streit ums Kind gibt. Und dann wird ein Kreidekreis gezogen und der Richter Asdak sagt: So, jetzt zieht ihr beiden mal tüchtig an dem Kind. Und wer dann das Kind rüberzieht, der ist die wahre Mutter. Und die fangen an zu ziehen. Und sofort lässt die Grusche los. Und die falsche Mutter reißt das Kind rüber. Und dieser Moment, wo wirklich immer Totenstille im Theater ausbricht, weil alle auf Seiten von Grusche sind und alle verstehen, das ist die Gute, das ist das Gute. Wir sind alle jetzt Grusche. Wir identifizieren uns völlig mit dieser richtigen Mutter, mit dem wirklichen Gefühl einer Mutter. Diese Sekunde ist für mich so feierlich und so besonders und bedeutend wie der Moment der Wandlung in einer katholischen Kirche, wo wir sagen, das wandelt sich jetzt in das Blut und in das Brot. Die Wandlung der größten Arschlöcher im Theater, auch der Bösen oder vielleicht der Nazis und die ihre Kinder verprügeln. Aber in diesem Moment sind wir alle Grusche. Also da berührt sich für mich Glauben, Gefühl in einer religiösen Metapher. Und das hat der Brecht wirklich ganz toll geschrieben. Einmalig, unvorstellbar und nur auf dem Theater möglich. Glaube und Kunst.
Klaus Peymann, einer der bedeutendsten Künstler des Theaters. Gestern fand in Berlin seine Beisetzung statt. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.